Okay, wir sind im Römerbrief im Kapitel 1. In den Versen 16 und 17 hat uns der Paulus das Thema dieses Buches dargelegt. Und ich möchte euch ermutigen, wer nicht da war letzte Woche, wo wir diese zwei Schlüsselverse durchgenommen haben für den Römerbrief, möchte euch ermutigen, wir haben Kassetten hinten am Tisch liegen, nehmt euch doch welche mit, wir haben ein paar mehr gemacht. Das ist wichtig, das ist wirklich das Zentrum. Wir haben über das Evangelium gesprochen. Die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Thema dieses Buches. Das ist das Zentrum dieses Buches. Lass uns doch die Verse 16 und 17 nochmal lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist das Thema dieses Buches. Das Thema ist Erlösung. Erlösung, die Gott uns anbietet in Jesus durch sein Leben für uns, durch seinen Tod am Kreuz für uns, wo er für unsere Schuld bezahlt hat und für seine Auferstehung für uns. Und von jetzt an wird der Paulus beginnen, dieses Thema systematisch auszuarbeiten. Früher mussten die Jus-Studenten diesen Römerbrief lesen, weil es so systematisch ist. Der Paulus ist wie ein Anwalt, der hier seinen Fall vorbringt, der Schritt für Schritt vorgeht und dann mal die Seiten wechselt und Fragen stellt. Und wenn wir das lesen, das Evangelium, frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat, dass das Gottes Kraft zum Heil ist oder zur Erlösung jeden Glaubenden. Erste Frage, die wir natürlich hätten, wäre, ist, warum brauche ich überhaupt Heil? Wozu brauche ich Erlösung oder Errettung? Rettung von wovon? Und das ist die erste Frage, auf die der Paulus hier eingeht. Vers 18 sagt uns, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Jetzt hat die Anklage das Wort. Die nächsten zwei Kapitel werden ziemlich düster werden, aber es gibt Hoffnung. Wir kommen auch noch zur Lösung des Problems. Aber zuerst mal hat die Anklage das Wort. Der Paulus wird uns zeigen, dass alle Menschen schuldig sind vor Gott. Dass alle Menschen Gericht verdient haben. Die Heiden, die Menschen ohne die Bibel. Die, die glauben, dass sie okay sind. Und auch die Juden, die Menschen mit der Bibel, mit Gottes Offenbarung. Alle sind schuldig und ohne Ausrede vor Gott. Im Römerbrief im Kapitel 3, im Vers 23 wird er das so zusammenfassen, dass er sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also bevor ein Mensch gerettet werden kann, muss er erstmal sein Bedürfnis sehen, dass er Errettung braucht. Muss er erst erkennen, dass er das braucht, was Jesus für ihn getan hat. Muss sich erst schuldig bekennen. Na, nur ein Mensch, der krank ist oder der bekennt, dass er krank ist, der wird auch eine Medizin nehmen. Und ein guter Arzt wird einen kranken Menschen nicht in irgendwelchen Illusionen lassen. Oder in seiner Verleugnung vielleicht, dass er alles okay ist, dass er eh gesund ist. Sondern ein guter Arzt wird ihm seinen wahren Zustand offenbaren, nämlich dass er krank ist. Und Gott ist unser guter Arzt. Und er lässt uns nicht in Zweifel, dass der Mensch ohne Gott krank ist. Dass er verloren ist, dass er Erlösung braucht. Und Paulus zeichnet hier jetzt ein sehr schwarzes Bild, ein sehr hässliches Bild, aber ein sehr realistisches Bild von den Menschen ohne Gott. Wir müssen uns nur umschauen und sehen, dass überall bestätigt. Es zeigt mir, dass das, was wir hier lesen, dass es die Wahrheit ist von Gott. Weil kein Mensch, der sich seine eigene Religion schnitzt, wird sich so schlecht repräsentieren, so schlecht hinstellen. Es ist Gott, der uns die Wahrheit sagt und ich schätze Gott dafür, dass er uns in seinem Wort, in der Bibel wirklich, wirklich ehrlich ist. Wirklich sagt, was Sache ist. wirklich das beschreibt, was in der Welt abgeht. Und wir sehen hier ein sehr düsteres Bild, ein sehr schwarzes Bild von Menschen ohne Gott. Der Mensch ist weit davon entfernt, was er sein sollte. Er hat rebelliert gegen Gott, er ist schuldig vor Gott, er ist pervers und er zerstört sein Leben. Das werden wir in diesem Kapitel schon sehen. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gottlosigkeit ist Sünde gegen Gott. Wenn wir Gott ablehnen, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir gegen ihn rebellieren. Ungerechtigkeit ist Sünde gegen unsere Mitmenschen. Dort, wo ich nicht liebe, sondern wo ich andere ausnutze und misshandle und wo ich selbstsüchtig bin. Und die beiden Dinge hängen wirklich eng zusammen. Wo immer Menschen sich gegen Gott wenden, sich von Gott abwenden, da fangen sie an, ihre Mitmenschen zu misshandeln. Und je gottloser eine Gesellschaft ist, desto kälter und grausamer wird sie sein. Und Paulus lässt uns hier nicht in Zweifel. Er sagt uns ganz klar, dass Gott zornig ist darüber. Zornig über diese Gottlosigkeit, über diese Ungerechtigkeit. Gott ist zornig? Darf er das denn? Wir Menschen irgendwo fühlen uns unwohl, vom Zorn Gottes zu sprechen. Aber Gott ist doch Liebe. Und das stimmt. Aber wir wollen gern so einen Weihnachtsmann im Himmel haben. Irgendwie so einen fetten Typen. Ho, 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 ho. Der einfach da sitzt und seine Geschenke austeilt und sich aber nicht wirklich in unser Leben einmischt. Und das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist eine Illusion, die wir uns selbst schnitzen. Der wahre Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der lebendige Gott ist nicht irgendwie so ein Luluwischiwaschi, irgend so ein Weichei, so ein Warmduscher. Und ich persönlich, ich will keinen Gott, dem alles egal ist. Der sagt, ah, macht nur, wie ihr wollt. Egal, ob ihr mich ehrt oder nicht, egal, ob ihr euch an das haltet, was richtig ist oder falsch. Ah, ist alles egal. Ich mag keinen Gott, der so ist, der sich von uns manipulieren lässt. Ja, Gott ist zornig über Sünde. Das ist Gottes Reaktion auf Sünde. Und es ist ein gerechter Zorn. Gott ist absolut heilig und absolut gerecht. Und er ist zornig darüber, gerade weil er uns liebt. Na ja, Eltern, wenn ihr eure Kinder liebt und sich ein Kind, das du liebst, von dir abwendest und nichts mehr mit dir zu tun haben will, dann tut dir das weh. Dann bist du zornig darüber. Oder wenn dein Kind sagst, hey Kind, nimm keine Drogen. Das macht dich kaputt. Und das Kind fängt an, ungehorsam zu sein und zu rebellieren und Drogen zu nehmen und missachtet dich, das, was du gesagt hast, und zerstört sein Leben, dann bist du auch zornig darüber. Oder wenn irgendein böser Mensch in dein Haus einbricht und anfängt, deinen Sohn zu verprügeln und deine Tochter zu vergewaltigen, dann bist du hoffentlich zornig darüber. Es wäre pervers, wenn du das nicht wärst. Gleichgültigkeit wäre keine Liebe, das wäre Grausamkeit. Und Gott ist nicht gleichgültig. Gott ist heilig und er ist gerecht und er ist Liebe und er hasst es, wenn seine Geschöpfe, seine Kinder ihn ignorieren und wenn sie sich selbst wehtun und wenn sie andere verletzen. Und Gott ist zornig darüber. Und Gott wird es nicht akzeptieren. Gott wird sich nicht von uns Menschen auf der Nase herumtanzen lassen. Gott wird uns verantwortlich halten für das, was wir tun. Also versteh diese Wahrheit, wenn du ein Sünder bist heute Morgen. Das heißt, wenn du nicht so perfekt bist und so heilig bist wie Jesus, dann bist du unter Gottes Zorn. Gott ist zornig über Sünde, über Gottlosigkeit, über Ungerechtigkeit. Und wie gesagt, dieser Zorn ist nur ein Ausdruck seiner Liebe und seines wunderbaren Charakters. Aber Gott ist zornig, heißt es hier, über die Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Jeder Mensch kann erkennen, dass Gott existiert, weil Gott sich offenbart hat in der Schöpfung. Das heißt, Atheisten, Menschen, die Gott nicht respektieren wollen, sie nicht zu entschuldigen, haben keine Ausrede, wenn Gott Gericht über sie bringen wird, weil sie Gott kannten. Gottes Existenz ist erkennbar. Gott hat sich nicht irgendwie versteckt vor uns, sondern er hat sich offenbart. Aber er sagt ja, diese Menschen unterdrücken diese Wahrheit und lehnen diese Wahrheit ab und wollen nichts davon wissen. Und er sagt jetzt, sie tun das in Ungerechtigkeit. Sie sind nicht ehrlich. Es ist nicht ein intellektuelles Problem, dass es irgendwie so schwer ist, an Gott zu glauben. Es ist ein moralisches Problem der Menschen, dass sie keinen Gott haben wollen oder nicht an Gott glauben wollen. Zumindest nicht an einen persönlichen Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Weil wenn er eine Person ist und einen Charakter hat, dann hat er auch eine Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist. Und ich will keinen Gott, der mir vorschreibt, was richtig und falsch ist. Und der mich verantwortlich hält dafür, wie ich lebe. Und der sich in mein Leben einmischt. Der mir vielleicht sagt, dass ich meinen sündigen Lebensstil ändern soll. Und das ist der Grund. Weil wenn wir Gott anerkennen, dann haben wir Menschen eine moralische Verantwortung, ihm zu gehorchen. Und für ihn zu leben. Auf gut Deutsch, ihn anzubeten. Und das wollen viele Menschen nicht. Wollen ihr eigener Gott sein. Wollen so leben, wie sie wollen. Hey, wir wollen niemanden verantwortlich sein. Will mein Ding drehen. Und sie wollen in Ungerechtigkeit und in Sünde leben. Und deswegen müssen sie Gott loswerden. Das ist der wahre Grund für Atheismus. Und warum so viele Menschen von den östlichen Religionen fasziniert sind und die attraktiv finden, die einen unpersönlichen Gott haben. So ein Gott, der sich nicht einmischt. Er lässt in Ruhe. Das ist der Grund. Menschen wollen ihr eigener Gott sein. Und deswegen, es ist ja deswegen, obwohl sie erkennen, dass Gott existiert. Kein Mensch wird als Atheist geboren. Es ist erstaunlich, wie einfach es für Kinder ist, an Gott zu glauben. Leute im Kinderdienst mithelfen, wissen das. Kinder haben keine Probleme, an Gott zu glauben. Obwohl sie erkannten, dass Gott existiert, haben sie die Wahrheit seiner Existenz verdrängt. Und es gibt wenige, die so ehrlich sind, das zuzugeben. Sie Gott verdrängt haben, weil er ihnen unbequem ist, weil sie ihr eigenes Ding drehen wollen. Und ich habe schon viel mit Menschen diskutiert, die aus angeblichen intellektuellen Problemen nicht glauben wollen oder nicht glauben können. Ich kann nicht dran glauben, dass Gott existiert. Und dann diskutiert man mit ihnen. Man stößt immer auf ein moralisches Problem als die Ursache für ihre Ablehnung von Gott. Du kannst alle Probleme erklären, du kannst alle Argumente widerlegen, du kannst ihnen zeigen, dass es intellektuell nicht ehrlich ist, weil sie nicht nach dem leben, was sie behaupten zu glauben. Du kannst all diese Zwiebelschalen, die sie da um sich aufbauen, diese intellektuellen Argumente wegschälen und dann einladen, Buße zu tun und Gott nachzufolgen und sagen, na, ich glaube trotzdem nicht. Habe schon viele solche Gespräche gehabt. Ich glaube trotzdem nicht. Und warum? Naja, weil sie mit ihrer Freundin zusammenleben oder Steuern hinterziehen oder Partytiere sind, weil sie nicht nach Gottes Wort leben wollen. Weil sie sich nicht auf Jesus festlegen wollen als den einzigen Weg. Das ist vielen Menschen ein Anstoß. Jesus hat es schon gesagt in Johannes 3. Johannes 3, 16 kennen wir ja alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen eingeborenen Sohn sandte und so weiter. Aber dann geht es weiter im Vers 17. Und er sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und dann heißt es, denn ihre Werke waren böse. Warum wollten sie das Licht nicht? Weil ihre Werke waren böse. Das Licht scheint eben Licht auf den ganzen Schmutz und auf die bösen Werke. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Das ist der Grund, warum Menschen Gott ablehnen. Gott abzulehnen ist Ablehnung Gottes ist nicht ein intellektuelles Problem, es ist ein geistliches Problem. Jeder klar denkende Mensch kann erkennen, dass es Gott gibt. Er wird in dem Gemachten, in der Schöpfung wahrgenommen. Psalm 19 heißt es, in Verse 2 bis 5, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Erde ihre Sprache. In einer universellen, von allen verstehbaren Sprache spricht die Schöpfung zu uns, dass es einen Gott gibt. Diesen Plan, diese Ordnung, diese Schönheit, die wir in der Schöpfung sehen. Spricht davon, von der Intelligenz und der Macht Gottes und von seiner Natur. Aber auch in uns selbst hören wir diese Stimme Gottes. Die Bibel sagt uns, Gott hat sein Gesetz, seinen Maßstab in unser Herz gelegt. Auch in uns können wir erkennen, dass Gott existiert. Na, wenn es ein Gesetz gibt in unserem Herzen, dann gibt es logischerweise einen Gesetzgeber. Genauso wie es einen Plan ergibt, wenn wir einen Plan sehen in dieser Schöpfung. Das ist nur logisch, das ist nur richtig, das anzunehmen. Und wir kennen, dass es einen Maßstab gibt in unserem Herzen und wir stimmen dem zu, dass er eigentlich gut ist. Dass es gut ist, gut zu leben, richtig zu leben. Wir haben ein Problem, dass wir wissen, dass wir es nicht gehalten haben. Weil wir unser Gewissen verletzt haben und unser Gewissen klagt uns an. Aber wir können in dieser allgemeinen Offenbarung Gottes, in seiner Schöpfung, können wir erkennen, dass Gott existiert. Ein Planer, der alles geschaffen hat. Und es ist nur logisch anzunehmen, wenn es jemanden gibt, der uns geplant hat, der uns geschaffen hat, dass unser Leben was mit ihm zu tun hat. Die Wahrheit ist, wenn wir wirklich auf unser Herz hören, dann hören wir, dass wir Hunger haben nach Beziehung mit ihm. C.S. Lewis, dieser geniale Denker, hat diese Beobachtung beschrieben, dass es für jedes Bedürfnis, was in uns ist, ein entsprechendes Objekt gibt, das dieses Bedürfnis stillen kann. Na, wir haben Hunger und es gibt auch sowas wie Essen. Wir haben Durst und es gibt sowas wie Wasser. Wir haben einen Sexualtrieb und es gibt sowas wie das andere Geschlecht. Für jedes Bedürfnis in uns existiert ein Objekt, das dieses Bedürfnis erfüllen kann. Und wenn wir wirklich auf unser Herz hören, dann hören wir, dass es ein Verlangen gibt, welches nicht in dieser Zeit und nicht auf dieser Erde und nicht durch irgendein Geschöpf befriedigt werden kann. Daher muss es jemanden oder etwas geben, was außerhalb der Zeit und der Erde und von dem, was geschaffen ist, ist, was dieses Bedürfnis stillen kann. Nämlich unseren Schöpfer. Gott. Beziehung mit ihm. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Augustinus hat gesagt, mein Herz ist unruhig in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Auch das können wir erkennen. Wir können aber auch erkennen in der Schöpfung, dass Gott persönlich ist. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, diese Vorstellung von richtig und falsch in unserem Gewissen. Wir können das erkennen. Und wir können erkennen, dass wir schuldig sind vor ihm. Dass wir es nicht gehalten haben, sein Gesetz. Aber wir können nicht erkennen aus der allgemeinen Offenbarung der Schöpfung, wie wir diese Trennung, diese Schuld überwinden können. Dazu brauchen wir dann Gottes konkrete Offenbarung. sein Wort. Und das ist das Wort vom Evangelium, von der guten Nachricht, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und das ist, worauf der Paulus uns hier vorbereitet. Auf Gottes Plan, uns in Jesus mit sich zu versöhnen. Aber zuerst mal hält er uns diesen Spiegel vor, malt uns dieses hässliche Bild der Realität von Menschen, die ohne Gott leben. Übrigens, wen es interessiert, noch sich mehr damit zu beschäftigen, Gottes Offenbarung in unserem Gewissen, diesem Gesetz, was Gott in unser Herz gelegt hat, der C.S. Lewis hat zwei ganz tolle Bücher darüber geschrieben. Das eine heißt Ich bin Christ und das andere, ich weiß gar nicht, wie es übersetzt hat, heißt wahrscheinlich Die Abschaffung des Menschen oder so ähnlich. Ich habe es nur auf Englisch. Aber da beschreibt er das ganz genial, wie unser Gewissen uns auf Gott hinweist. Und er geht auf alle Einwände ein, die Menschen so vorbringen. Ich möchte heute nicht näher darauf eingehen, sonst sitzt man 3 Stunden hier. 2 dünne Büchlein, aber werden euer Denken herausfordern. Was ich heute näher betrachten will, ist das. Wenn der David sagen konnte, dass die Schöpfung von der Existenz Gottes spricht, dann können wir heute sagen, die Schöpfung schreit von der Existenz Gottes. Weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben, wir verstehen heute so viel mehr von dem Wunder der Schöpfung, von diesem wunderbaren Plan und dieser wunderbaren Ordnung, die in der Schöpfung ist. Die Astronomen, die ins Universum rausschauen. Wir wissen heute, dass wenn die Erde größer wäre oder kleiner wäre, als sie ist, oder wenn die Sonne größer wäre oder kleiner wäre, als sie gerade ist, oder wenn der Abstand nicht genauso wäre, wie er ist, dann wäre Leben unmöglich auf diesem Planeten. Wir können rausschauen ins Universum, ins Weltall und wir sehen, wie alles perfekt zusammenpasst. Verstehen das heute? Und zumindest der heutige Stand der Weisheit ist, dass die Astronomen zu dem Schluss gekommen sind, dass das Universum einmal einen Anfang hatte, wie immer der aussah. Obwohl das für viele Wissenschaftler unangenehm ist, weil, naja, das weist schon in die Richtung von dem, was die Bibel uns sagt, dass es einen Anfang hatte. Und wir können uns auch uns selbst anschauen, nicht nur raus ins Universum, wir brauchen nur uns selbst anschauen. Schöpfung, der Mensch ist ein wunderbares Gebilde. Mensch ist komplizierter als die komplizierteste Maschine, die je irgendjemand erfunden hat. Wir brauchen uns nur unser Auge anschauen zum Beispiel. Das Auge ist komplizierter als jede Kamera, die existiert. Hat ein bewegliches Objektiv mit einer einzigen Linse, die ihre Form verändern kann. Das, wozu man bei der Kamera verschiedene Objektive braucht. Und unsere Pupille, wir haben eine geniale Kamerablende, die sich auf die verschiedenen Lichtverhältnisse einstellen kann. Das ist Wahnsinn. Und dann wird dieses optische Signal in ein elektrisches Signal umgewandelt und unser Gehirn verarbeitet die Information mit einer Geschwindigkeit und mit einer Rechenleistung, wo die schnellsten Supercomputer, die wir heute haben, nicht mitkommen. Ich habe vor ein paar Jahren, vor 3, 4 Jahren gelesen, dass der schnellste Supercomputer damals ungefähr 1 Jahr braucht für die Rechenleistung, die das Gehirn in 1 Sekunde verarbeitet. Nur, dass wir sehen können. Die Wahrheit ist, dass viele von diesen technischen Errungenschaften, die wir haben, dass wir uns die von der Schöpfung, von den Menschen oder von den Tieren abgeschaut haben, nämlich von Gottes Design. Und wie viele hunderttausende Mannstunden stecken in der Entwicklung von einer Kamera oder von einem Auto oder von einem Flugzeug? Da haben tausende intelligente Menschen jahrelang dran geplant und konstruiert und das berechnet. Und das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem menschlichen Körper. Kann überhaupt nicht mithalten. Der menschliche Körper ist absolut genial. Die Informationsverarbeitung vom Gehirn und Nerven und die ganzen Regelkreise und Systeme, die wir da haben. Und Blutkreislauf und Verdauungssystem und die Anatomie des Menschen bis hin zur DNA, zur Erbinformation, diese Komplexität von dem Ganzen. Und doch wirkt alles irgendwie so zusammen und es passt perfekt. Ich meine, wir leben, wir sitzen hier, ihr könnt mich sehen, ihr könnt mich hören. Wahnsinn. Das ist genial. Als der David die Evolutionstheorie erfunden hat, hat er noch geglaubt, oder damals hat er noch geglaubt, dass die Zelle eine primitive Sache ist. Heute weiß man selbst, dass selbst die einfache Zelle ein komplexes System ist, wo ganze biochemische Kraftwerke drin sind und biologische Motoren. Das ist faszinierend, da mal ein bisschen drüber zu lesen. Also wir sehen diesen genialen Plan Gottes, ob wir ins Universum schauen, ob wir das Tierreich oder die Pflanzen ansehen, uns selbst, das Zusammenwirken von Biotopen oder das einzelne Lebewesen, die Zelle. Bis ins kleinste Detail, es ist perfekt, es ist genial. Und jeder logisch denkende Mensch kann nur zu einem Schluss kommen, nämlich, man, wenn es so einen Plan gibt, dann muss es einen Planer geben. Sowas entsteht nicht durch Zufall. Das ist nur rational, das anzunehmen. Im Psalm 139 betet der David und sagt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das ist, was Gott uns hier sagt. Wir können sehr wohl erkennen, dass Gott existiert in dem Wunder seiner Schöpfung. Wenn ich euch erzählen würde, dass vor ein paar Millionen Jahren die BASF explodiert ist, also große Chemiefabrik, und sich die Chemikalien irgendwie zufällig verbunden haben und zufällig technische Teile daraus entstanden sind und das sich dann über die Jahre so zufällig zusammengebaut hat und so ist das erste Auto entstanden. Ihr würdet sagen, ich bin verrückt. Ich muss in die Klapsmühle. Und noch gibt's Leute, die sagen, das Universum, die ganzen Lebewesen, wir, die wir millionenfach komplexer sind, ist durch Zufall entstanden, durch Evolution. Das ist verrückt. Das ist absurd. Und es, Gott sei Dank, immer mehr Menschen erkennen das, wie absurd es ist, das zu glauben. Auch die Nichtchristen sind. Es gibt immer mehr ehemals evolutionsgläubige Wissenschaftler, die das anzweifeln. Und das Schlagwort heute ist Intelligent Design, also intelligentes Design, dass es doch irgendwas Intelligentes gab, was das irgendwie geplant hat, weil man es anders eben durch Zufall nicht erklären kann. Da sind wir noch lange nicht bei dem biblischen Gott. Aber es gibt wenigstens Menschen, die so ehrlich sind, es zuzugeben, dass es absurd ist zu glauben, dass alles das, was hier existiert, durch eine Kette von Zufällen entstanden ist. Es gibt gerade in Amerika gibt's gerade einen großen Streit drüber, ob man das lehren darf oder nicht an den Schulen. Wird noch interessant. Die humanistische, naturalistische Wissenschaft, die hat jahrelang diesen Konsens gehabt, es gibt keinen Gott, den haben wir ausgeklammert. Alles, was existiert, ist Materie. Und die, die dagegen den Strom geschwommen sind und gesagt, von Schöpfung gesprochen haben, die hat man lächerlich gemacht. Und die hat man nicht zu Wort kommen lassen. Und hat noch keine Karrierechancen. Ist nicht leicht, da durchzubrechen. Aber es gibt die ersten Risse in dieser Wand der Manipulation und der Unterdrückung von anderen Theorien. Und je mehr wir Menschen beginnen, die Schöpfung und Gottes Plan zu verstehen, desto schwieriger wird es, an einer zufälligen Entstehung von dem Ganzen festzuhalten. Und es wird noch spannend sein, diese Entwicklung zu beobachten. Aber an Evolution zu glauben, ist absurd. Du musst entweder bewusst, intellektuell unehrlich sein oder einfach unkritisch und manipuliert durch unser unehrliches Bildungssystem. Und macht euch keine Illusion, wir werden manipuliert. Wir lernen nicht die Wahrheit unbedingt in der Schule oder hören sie in den Medien. Leute, wenn Evolution als Tatsache gelehrt wird in unseren Schulen, dann ist es nicht mal wissenschaftlich korrekt. Müsst wenn schon sagen, okay, es gibt verschiedene Theorien und die eine ist Schöpfung, die andere ist halt diese Evolutionstheorie. Aber Kritiker dürfen ja nicht mal zu Wort kommen. Das ist die Schwierigkeit mit der, wir haben Meinungsfreiheit, jeder darf sagen, was er denkt, aber nicht jeder kann gehört werden. Da wird genau selektiert, wer was verbreiten darf. Und wir sind manipuliert. Und viele Menschen denken gar nicht nach drüber. was für einen Schwachsinn sie glauben. Einfach weil irgendjemand sagt, die Wissenschaft ist die Religion des modernen Menschen, die Wissenschaft. Aber auch das ist schon langsam am Abbröckeln. Menschen glauben nicht mehr mal daran. Aber ich finde es verrückt, wie intelligente, gebildete Menschen, die niemals glauben würden, dass ein einfaches Auto durch Zufall entstanden ist, glauben können, dass die Schöpfung durch Zufall entstanden ist. Das ist verrückt. Dabei erklärt die Evolutionstheorie nicht mal viel. Die beantwortet ja die wichtigste Frage eigentlich gar nicht. Nämlich die Frage, woher kommen wir her? Sagt, Materie war einfach da. Das ist wie wenn der kleine Maxi die Mama fragt und er isst gerade Apfelstrudel und fragt, wo kommen die Äpfel her? Die Mama sagt, die waren schon immer da. Ja, wir glauben, dass der Apfelstrudel durch Zufall entstanden ist, aber wir wissen nicht, woher die Äpfel sind. Wir nehmen an, die waren einfach da. Hey, das ist keine wirklich befriedigende Erklärung oder keine Antwort auf die wirkliche Frage. Und die Evolutionstheorie beantwortet auch nicht mal die wichtige Frage, nämlich wo kommen wir her? Sagen wir, wissen nicht, wo wir herkommen. Klasse, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, dann wissen wir auch nicht, warum wir hier sind, was der Sinn unseres Lebens ist und wo wir hingehen. Dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Aber Gott ist so ehrlich und er sagt uns durch diese Verse eigentlich ganz klar, was dahinter steckt. Es ist nicht die große Überzeugungskraft der Evolutionstheorie, dass so viele an sie glauben wollen, weil die Evolutionstheorie so einleuchtend wäre, sondern es ist die Macht der Sünde im Leben von Menschen. Es ist die Macht der Sünde. Der Mensch ist gewillt, was Unglaubliches zu glauben, um seine Sünde rechtfertigen zu können, um nicht an Gott glauben zu müssen, um sein Leben in Rebellion gegen Gott aufrechterhalten zu können. Und okay, Evolutionstheorie ist die einzige Alternative zu Gott, also halten wir daran fest. Weil wenn wir zugeben, dass es ein intelligentes Design war, dann irgendwann letztendlich landen wir bei Gott. Und deswegen zögern viele Wissenschaftler, noch die Evolution aufzugeben, weil sie nicht bereit sind, verantwortlich zu sein vor Gott. Vers 21 heißt es, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Also, weil sie ihn nicht anerkennen wollten als Gott und ihn ehren wollten. Sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Psalm 14, Vers 1 sagt uns, der Tor spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott. Es ist töricht zu sagen, es ist kein Gott. Psalm 110, Vers 10 sagt uns, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und wenn wir von dieser Weisheit abrücken, dann begeben wir uns auf eine Spirale, die abwärts führt, in Selbstzerstörung und in Perversion. Das ist, was der Paulus uns in den nächsten Versen hier zeigen wird. Fängt an damit, dass die Menschen selbst Gott sein wollen. Ihr eigenes Ding drehen wollen. Und dadurch werden sie zu nahen. Dann müssen sie ihr rationales Denken aufgeben. Müssen weltfremd leben in dieser Wirklichkeit, die existiert. Und gegen all dieses überwältigende Zeugnis, das Gott uns in der Schöpfung gibt, an irgendwelche verrückten Theorien glauben. Gottlose Philosophien sind ja deswegen so populär, weil sie so intellektuell überzeugend sind, sondern weil die Menschen sich entschieden haben, gegen Gott zu rebellieren, weil sie sich weigern, Gott zu ehren und Gott zu danken. Und dann fangen sie an, ihre Rebellion zu rechtfertigen, eine Rechtfertigung zu suchen für ihr Leben in Sünde. Und dann enden sie bei nichtchristlichen Weltanschauungen und Religionen. Aber das ist der erste Schritt hier. Menschen wollen Gott ausklammern aus ihrem Leben, wollen keinen Gott. Und dann kommt der erste Schritt in den Abgrund, ist irrationales Denken. Verfinsterter Verstand, verfinstertes Herz. Sie fielen in ihren Überlegungen in Torheit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Menschen können die Welt nicht mehr verstehen. können keinen Sinn mehr machen aus dem, was hier existiert. Wir sind irgendwie so durch viele, eine Kette von Zufällen hineingekotzt in ein leeres und sinnloses Leben, in einem angeblich leeren und sinnlosen Universum. Menschen leben ein irrationales, haltloses Leben. Und wir müssen das verstehen, warum das so ist. Weil sonst ist es eigentlich unerklärbar, wie intelligente Menschen so unglaubwürdige und unintelligente Theorien oder unintelligenten Religionen nachlaufen können. Es ist manchmal verrückt, an was Menschen glauben, wenn sie nicht an Gott glauben wollen. Es gibt Wissenschaftler, die Doktoren sind, Professoren sind und die glauben, dass die grünen Männchen uns mit UFOs abholen werden. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Und es ist uns nicht erklärbar, wenn wir das nicht verstehen hier, dass es beginnt mit einer Rebellion gegen Gott. Nicht mit einem intellektuellen Problem, mit einem geistigen Problem. Und dann suchen die Menschen nach Rechtfertigungen für ihre Rebellion gegen Gott. Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, dass Menschen irrational werden einfach. Zweiter Schritt haben wir im Vers 23. Und sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Vielleicht nehmen wir noch den Vers 25 dazu. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir sind ihm ähnlich als Personen. Und wir sind geschaffen, ihn anzubeten und mit ihm zu leben und für ihn zu leben. Jemanden anbeten heißt nichts anderes als jemanden oder etwas den höchsten Wert, höchste Priorität einzuräumen und unser Leben danach auszurichten. Und wir sind geschaffen, Gott anzubeten. Aber wenn Menschen sich gegen Gott auflehnen und Gott ablehnen und fangen sie an, selbst Gott zu spielen, dann drehen sie es um. Und sie fangen an, ihre eigenen Götzen zu schnitzen nach ihrem Bild. Wenn wir die Verbindung zu unserem Schöpfer abbrechen, wenn wir uns nicht länger nach oben orientieren, dann bleibt nur mehr eines, wir müssen uns nach unten orientieren. Und dann geht es bergab mit uns. Und das Erste hier, was wir vergöttern, ist der Mensch selbst. Sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen. Menschen fangen an, sich selbst anzubeten. Wir sehen das sehr schön in den griechischen Religionen. Götter sind sehr menschlich dort. Haben auch diese schönen Götterstatuen. Menschen eigentlich. Und wir schnitzen heute nicht mehr Statuen, aber wir haben noch immer unsere menschlichen Götzen. Es gibt sowas wie Selbstanbetung, wo wir uns selbst zum Maß aller Dinge machen und selbstsüchtig werden und eitel und ehrsüchtig. Stunden vorm Spiegel stehen und uns liften lassen. Na, es ist alles wir selbst. Und wenn ihr wissen wollt, wo das letztendlich hinführt, wir haben sehr gute Illustrationen, sehr gute Beispiele da draußen in der Welt. Wenn ihr wissen wollt, wo das hinführt, schaut euch den Michael Jackson an. Irgend so eine exzentrische, eitle, unglückliche, komplex beladene Mischung aus Mensch und Silikon. Das ist, wo wir enden. Selbstanbetung. Oder andere Menschen beten ihre Stars an. Machen das zum Höchsten in ihrem Leben und laufen rum wie irgend so Klons von Britney Spears oder Ronaldo oder wer immer die Leute sind. Und es ist eher peinlich. Und es ist ziemlich unbefriedigend, jemand anderen spielen zu müssen. Oder andere leben für ihren Guru oder für ihre Familie oder für ihren Partner. Und Leute, es ist was extrem Unbefriedigendes, Menschen anzubeten. Das Problem mit Menschen ist, dass sie nicht Gott sind. Das macht Sinn, ne? Eins ist sicher, der Mensch ist nicht Gott. Menschen sind nicht Gott. Menschen sind nicht vollkommen wie Gott und deswegen werden Menschen dich zwangsläufig enttäuschen. Fang an, für sie zu leben und sie anzubeten und wer immer sie sind, sie werden dich enttäuschen. Auch du selbst wirst dich enttäuschen, weil kein Mensch ist es wert, angebetet zu werden. Und wir Menschen sind nicht geschaffen dafür, Gott zu sein. Und deswegen ist es selbstzerstörerisch. Wenn immer wir Menschen anbeten, dann zerstören wir uns selbst und wir zerstören den Menschen, den wir anbeten. Wenn du für deinen Partner lebst, Mann, dann viel Glück, dann wirst du die Beziehung zerstören. Weil kein Mensch kann diese Last tragen, Gott sein zu müssen, im Leben von einem anderen. Und den Sinn fürs Leben und die letztendliche Befriedigung geben zu können. Das kann kein Mensch, kein Geschöpf kann das tun. Deswegen gehen so viele Beziehungen kaputt, weil die Menschen Erwartungen haben, die nur Gott erfüllen kann. Menschenanbetung ist zerstörerisch. Aber wir hören ja nicht mal dort auf. Schau das. Erstes sind die Menschen, die Herrlichkeit Gottes, verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von verweslichen Menschen. Und dann kommen die Vögel und die Vierfüßigen und die kriechenden Tiere. Geht weiter zum Tier. Wir haben die heiligen Kühe in Indien. Und das ist auch in unserer Kultur. Es gibt Menschen, die ihren Fifi oder ihren Garfield anbeten und ihr ganzes Leben nach dem Vieh planen. Kleine Fifi macht ruf und alle springen. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch so Leute. Ich habe Verwandte, die. Ich habe unlängst in der Zeitung gelesen, dass da ein Mann gab, der hat seinen Sohn in die Hundehütte gesperrt und der Fifi hat daheim gewohnt, im Haus. Das ist verrückt. Das stimmt was nicht. Und auch als Gesellschaft. In unserer Gesellschaft sind Pflanzen und Tiere besser geschützt als und mehr geschätzt als ungeborene Menschen. Das ist auch verrückt. Wenn in diesem Wort steckt, in dem Wort verrückt, steckt das Wort, da ist was verrückt. Da ist irgendwas nicht mehr an dem Platz, wo es sein sollte. Das Zentrum unseres Lebens ist verrückt. Ist verrückt, Tiere, Pflanzen mehr zu schätzen als Menschen. Das ist Anbetung. Und es geht so weit, dass der Mensch sich ja selbst als Tier sieht. Ne? Sind wir wieder bei der Evolution. Es gibt ja eigentlich keinen Unterschied. Wir stammen alle vom Affen ab. Und wenn wir das glauben, dann fangen wir auch an zu leben wie die Affen. Zu leben wie ein Tier. Und ja, wir lachen, aber es ist eigentlich nicht lustig. Es ist was Furchtbares. Und nächste Woche werden wir uns das anschauen. Das ist der nächste Schritt. Unsere Vorstellungen, das, was wir glauben, hat Konsequenzen. Wir können nicht Gott verachten und dann zu denken, wir können weiterleben wie bisher. Nee, ein Mensch glaubt, dass er ein Vieh ist und er fängt an, sich wie ein Viech zu verhalten. Und wir werden uns nächste Woche ein bisschen was von dieser Perversion und von dieser Zerstörung ansehen. Das ist der nächste Schritt. Verhalten wie ein Vieh. Menschen werden triebgesteuert. Es ist dann der letzte Götze, dass irgendein Impuls von dir dein Götze wird und anfängt dein Leben zu beherrschen und das Ding, wofür du lebst. Und auch da gibt es dann wieder die Bilder dafür, die Götzenbilder. Die Leute, die kleinen Häschen am Auto haben, sind nicht im Hasensuchtverein, sondern die leben für Sex. Das ist, was sie anbeten. Oder ob es Machtgier ist oder Materialismus. Vielleicht haben die den kleinen Jaguar am Auto vorne. Und das ist das Götzenbild, was diesen Lebensstil repräsentiert. Aber das ist das Letzte. Mensch fängt an, sich selbst anzubeten, fängt an, seine Viecher anzubeten und dann letztendlich endet er als Sklave seiner eigenen Triebe, seiner sündigen Natur und wird ein Getriebener. Und das ist auch eine große Wahrheit, die uns die Bibel sagt, was immer wir anbeten, dessen Diener werden wir sein oder dessen Sklave werden wir sein. Weil anbeten heißt eigentlich auch dienen. Und das ist eine Wahrheit, die viele nicht wahrhaben wollen. Mensch ist geschaffen, ein Anbeter Gottes zu sein. Mensch ist geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Und dass sein Wesen, seine Natur uns prägt und uns antreibt. Und sein Heiliger Geist, der uns Kraft gibt, die Sünde und diese Impulse, die wir in uns haben, zu beherrschen. der uns die Freiheit geben will, das Richtige zu tun, das zu tun, was gut ist. Und das sind freie Menschen. Der freie Mensch, der glückliche Mensch ist der, der seinen Platz einnimmt und Gott anbetet. Den Platz einnimmt, wofür er geschaffen ist. Aber wenn ein Mensch sich von Gott abwendet und sich statt nach oben, nach unten orientiert, dann endet er als Sklave seiner eigenen niedrigsten Impulse. Das ist, was Gott uns hier sagt. Und wir sehen das überall um uns. Das ist nicht irgendwo was Abgehobenes, wovon wir hier reden. Das ist Realität. Menschen leben in einem kraftlosen, versklavten, im zunehmenden Maße perversen Leben, das sie selbst zerstört. Das werden wir nächste Woche sehen. In Jeremia 2 sagt der Herr, zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Quelle lebendigen Wassers verlassen und dann irgendwie so rissige Dinge, die kein Wasser halten können. Wenn wir für irgendetwas oder für irgendjemanden anderen leben außer Gott, wird uns das nie befriedigen, weil er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und er ist der eine Herr, der nicht versklavt, der uns nicht zwingt, uns nicht mal zwingt, ihm zu dienen und ihm anzubeten, sondern der uns Freiheit gibt, ihn zu wählen. Er ruft uns in eine Liebesbeziehung, die uns frei macht und die uns wirklich frei macht, wirklich Mensch sein zu dürfen. Das, wozu Gott uns geschaffen hat, als sein Gegenüber, als sein Abbild. Das ist, wozu Gott uns geschaffen hat. Einfache Lektion heute Morgen. Lass uns die sein, die Gott anbeten, die ihn Gott sein lassen in unserem Leben, in unserem Denken, in unseren Entscheidungen und die ihn ehren und ihm danken und ihn anbeten. Dann werden wir rationale und heilige und gesegnete Menschen sein. Selig, glückselig, glücklich in seiner Seele ist er, der den wahren und den lebendigen Gott anbetet. Lass uns beten. Vater, wir lesen diese Verse und es schmerzt uns, über diese Dinge nachzudenken. Weil wir erkennen, dass es nicht was Abgehobenes ist, sondern dass es Realität ist, über die du zu uns sprichst. Weil wir aus unserem Leben wissen, Herr, wie sehr wir es versaut haben ohne dich und wie leer, wie sinnlos es ist. Dieser Götzendienst, für uns selbst zu leben oder Menschen oder Viecher oder Dinge oder unsere Lüste, Herr, versklavt das Macht. Und Herr, unser Herz schmerzt uns um die Menschen um uns herum, die gefangen sind in diesem Götzendienst, sich abgewendet haben von dir, dem lebendigen Gott. Und Herr, wir sehen eine Gesellschaft, eine Kultur, die den Bach runtergeht, weil sie von dir wegläuft, weil sie nichts von dir wissen will, weil sie Gott spielen will. Und Vater, wir danken dir aber, dass du die Antwort hast. Wir danken dir, dass du ehrlich den Spiegel vor uns haltest, aber dass du uns das nicht tust, um uns deprimiert zu machen oder uns niederzumachen, sondern weil du uns auf Jesus hinweisen willst. Und ich danke dir für diese wunderbare Botschaft vom Evangelium, die wir letzte Woche hören dürfen, dass Jesus uns erlöst hat aus diesem sinnlosen Leben, uns erlöst hat von unserer Schuld, von unserer Entfremdung, von Gott, von dem, was unser Leben wirklich sinnvoll und glücklich macht. Vater, ich bitte dich, dass das unsere Herzen anfacht. Herr, wenn wir zurückdenken, wovon du uns erlöst hast, Herr, dass wir dankbare Menschen werden, dankbar, dich kennen zu dürfen. Und Herr, dass wir es wirklich nutzen, diese Beziehung mit dir wirklich pflegen, wirklich auskosten, das, was du für uns hast. Und Herr, dass wir Menschen werden, die diese
Gefangenheit und dieses Leid der Welt, der Menschen um uns nicht kalt lässt, sondern dass wir rausgehen müssen und es weiter sagen müssen, dass du uns befreit hast, dass es Kraft gibt zum Heil in dem, was du für uns getan hast, Jesus. Wir schreien aus, Herr, um die Menschen, die dich nicht kennen, um unsere Freunde, um unsere Verwandten. Herr, die Menschen in unserer Stadt. Wir beten, Herr, um offene Türen. Wir beten für die Jesus Night am Mittwoch, Herr, dass nicht nur Leute hinkommen, junge Menschen, um unterhalten zu werden, sondern dass sie dir begegnen, dem lebendigen Gott. Und Herr, wir wollen uns mit nichts anderem zufrieden geben, als wirklich Seelen, die gerettet werden. Menschen, die zu dir finden, die frei werden, die sich zu dir bekehren. Herr, darum beten wir. Und Herr, wir sind dir so dankbar, dass wir dich finden durften. So dankbar, dass wir mit dir leben dürfen. Ich bitte dich, lass uns das bewusst tun diese Woche. Bewusst dich anbeten und dich ehren und dir nachfolgen und dir danken und dich lieben und dich preisen, Herr. Dankbar sein, dass wir dich kennen dürfen. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Und ich danke dir, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. In Jesu Namen. Amen.